Jesaj ben Yusuf. Kapitel 2. Kannelehre. Ein Pharisäer, er hat im Höchen Rat ein Posten für sich gehabt, berichtet über Zustand unter der römischen Besetzung von Israel, über den Untergang von Jerusalem und vom Heiligen Tempel und über die Flucht von seinem Grüppli bis daher. Seinerseits erzählt der Ehudi kurz, wie er selber vor gut 40 Jahren Zuflucht gefunden hat bei den Buddhisten. Und der jüngste der Flüchtlinge schildert das Massaker in Galiläa, wo er überlebt hat. Angenehm nach dem rastlosen Suchen empfindet die meisten Flüchtlinge aus Israel während den ersten Tagen die friedliche Stille im Klosterbezirk Kakanaya und das unerwartete Treffen vom Landsmann, der einem helfen würde, sich zurechtzufinden. Der Schöpfung, die ständige Sorge ums Überleben, die Unsicherheit, ob man bleiben und wodurch weitergehen, nachdem all das einem kaum andere Gedanken erlaubt hat, drängt jetzt Erinnerungen an die bösen Erlebnisse führen und den Drang, davon zu erzählen und können Distanz finden. Umgekehrt nimmt es einem doch Wunder, wie der Ehudi gelandet sei in dieser schönen, unbekannten Welt. Man hofft auch auf Arbeit am Ort, wo grössere Baustellen allerhand Gelegenheiten vermuten lassen. Nach diesen 4 Jahren mühsamer Wanderschaft kommt man jetzt bald zum Entschluss, man will prüfen, ob man sich in der Gegend da niederlassen. Zuerst aber sollte man sich besser bekannt machen mit dem Ehudi. Esra, dem alten Herr mit schneeweissem, mächtigem Bart und wallenden Schlöfenlocken, mit seiner aufrechten Haltung und seinem entschlossenen Blick, sieht man an, dass seine Worte etwas gelten, dass er in Jerusalem keine Widerrede erwartet hat. Er weiss, was seine Gruppe jetzt nötig hat, wie man das Anliegen vertrete, und mit einem freundlichen Lächeln bittet er der Ehudi fast mehr, als dass er ihm anbiete, ob er ihm dürfe berichten über den Grund der Flucht. Der nimmt zwar nicht so sehr Wunder, was da für Landsleute angekommen seien. Schliesslich lebt er seit vielen Jahren ganz im Sinn von der Lehre, wo da z Kakanaya unterrichtet wird, und strebt er ganz nach dem idealen Ziel vor eine Abkehr von allem Irdischen. Immerhin gehört dazu, dass man sich voll Liebe alle Richtigen zuwendet und sich selber in allem erkennt, und drum stimmt er gern zu. Im Esra stehen jetzt wieder die bösen Erinnerungen lebhaft vor Augen, und traurig wischt er sich die Augen und klagt mit zittriger Stimme: Die Welt ist kaputt. Nichts stimmt mehr aufeinander. Alles ist verrückt. Die Weltordnung ist abeinander. Ich kann das einfach nicht fassen. Gar nicht begreifen. Da schickt der Allmächtige in einem Jahr seit Cäsars Ermordung sind 37 Jahre vergangen, in selben gleichen Jahr dreimal, nämlich am 29. Mai, am 3. Oktober und nochmal am 18. Dezember, die sonst sehr selte Konjunktion an unser Himmel. Präzis das untrügliche Zeichen, der Schutzgott von der Juden, trifft der Götterkönig im Zeichen für Palästina. Das kann überhaupt nur etwas bedeuten. Der Messias kommt. Ganz Israel hofft auf Befreiung vom römischen Joch. Aber was passiert? Den Weg haben den Flüchtling während der ganzen Wanderung kaum je gesehen. Der Esra kann vor lauter Blicken kaum reden. Vom Tempel steht kein Stein mehr über dem anderen. Der Ehudi vom Tempel. Plötzlich richtet sie den Esra grad auf, sein Gesicht nimmt eine strenge Miene an und seine Stimme einen Ausdruck von Tadel und Schmerz. Sämtliche Fürsten von Juda und Priester und das Volk, alle haben Frevel auf Frevel biegen. Da flammt der Zorn vom Höch auf. Und er lädt der Kaiser von Rom wieder euch losziehen. Und er tötet eure jungen Krieger im Heiligtum und verschont weder Buben noch Mädchen noch Greise noch Hochbejagte. Alles gibt Isaac in Kaisers Hand. Und die ganze Einrichtung vom Tempel, groß wie klein, der Tempelschatz und Nachschatz von den Königen und Fürsten, alles holt er nach Rom und sie verbrennen den Tempel, reissen die Mauer ein von Jerusalem. Und Flammen lodert hoch auf von sämtlichen Palästen in der Stadt und die ganze kostbare Einrichtung verbrennt. Und wer davor kommt vor dem Schwert, verfolgt er durchs ganze römische Reich. Ehudi kommt etwas in Sinn. Er will aber sicher sein, über Recht gehört habe. Der zweite Tempel ist zerstört. Der, wo Herodes so prächtig neu gebaut hat? Ja, Ehudi, zu Schrott und ganz Jerusalem am Boden. Der Tempel und Stadt Jerusalem zerstört. Stadt Jerusalem mitsamt dem Tempel. Eis, Schotterfeld. So haben wir's allerdings erst auf der Flucht erfahren. Im Moment, wo ich zum ersten Mal zu hören bekomme, da verkrampft sie mein Lied vor Schreck und Verzweiflung. Stockstief stehe ich da, kein Finger kann ich roden. Der Hals nicht drüllen, mein Blick geht ins Leere. Der Mirta steht die Szene wieder ganz klar vor Augen. Es stimmt, sagt sie, ich bin daneben gestanden. Für sie selber ist halt der Moment so ein Schock gsi, wo sie tief in ihr Gedächtnis eingeprägt hat. Der ehemalige Bauunternehmer, der Simon, ist sie gewohnt, dass er amig auch ein Wort mitträgt. Er sagt, mir ist hier auch so gegangen. Kaum han ich's können glauben. Aber viele haben's selber gesehen und erzählt, wie die Römer noch Leute gezwungen haben, Muren einreissen. Auch im Ehudi kommen ein paar traurige Erinnerungen auf. Er verschrickt hier. Wenn das wahr ist, dann ist ja mein Meister ein Prophet. Bittere Tränen hat er vergossen über den Untergang von beidem, wo er vorausgesagt hat. Die Reaktion hätte der Flüchtling nicht gerade erwartet. Im Esra geht eine Ahnung durch den Kopf und eine Frage, wann ist das gsi? Ehudi, nicht lang vor seinem Tod, also kurz vor meiner Flucht, das heisst, wo der Pilatus Statthalter gsi ist. Das werden jetzt gut 40 Jahre her sein. Das wäre 7 Jahre vor dem Tiberius seinem Tod, also noch zu 40 Jahre vor unserer Flucht. Dass die Entwicklung ein böses Ende nimmt, haben dort mal auch andere können sagen. Aber gerade so, die Weitsicht ist tatsächlich erstaunlich. Der Gedanke, dass ihn das mehr angeht, ist ihm momentan unwillkommen und so fährt er weiter. Aber jetzt will ich weiter erzählen, wo ich da geblieben bin, also vor 80 Jahren. Eben auf die dreimalige Konjunktion von Saturn und Jupiter im Zeichen von der Fisch auf die Verheißung hin, dass der Messias käme. Da danket mir vom höchen Klerus, eusem von Israel, und bettet zu einem um Befreiung vor der römischen Besetzung. Mehr als das, mir wend auch der himmlische Ratschluss unterstütze und beim Volk durchsetze, dass eures Gesetz, Moses sies Gesetz, in alle Einzelheiten beachtet wird. Wegen was das Gesetz von Moses so wichtig ist, wird den jungen Bursch ein, habe ich nicht ganz begriffen. Das ist der Benjamin, der jüngste von Flüchtlingen. Er hat Schlimmes durchgemacht und ist am Glauben verzweifelt. Schon lang denkt er, alle die unbequemen religiösen Gebote hätten immer nicht viel genützt. Der Esra seinerseits ärgert sich. Zwar bleibt sein verständnisvoll Lächeln, das Lächeln auf Lippen von einem, wo's weiss und versteht, aber gleich schickt er dem Benjamin einen strengen Blick zu. Der treusset einen Weg weiter. Wenn wirklich jemand die Katastrophe vorausgesehen hat, so hätte man müssen einen Weg suchen mit Rom. Der Priester spürt tief innen schon etwas wie ein schlechtes Gewissen, aber wie er sich gewohnt ist, zeigt er seine Autorität. Mit deren Ausbildung staats meine Böse. Das Gesetz ist vom Allerhöchsten direkt an Moses diktiert worden. Das Volk Israel, wir Juden, wir haben ein heiliges Gesetz. Wir sind ein Kulturvolk und brauchen kein römisches Gesetz. Es ist eine Schande, dass der König Herodes nach Rom als Gericht gereist ist, sich das Einrichten von seinen Familienangehörigen erlauben lassen. Nur wenn das jüdische Volk parat ist, nur wenn wir die heiligen Gesetze befolgen, nur dann überhaupt kann ein Messias kommen. Das weiß man aus der Schrift. Aber eben, das ist ja die Katastrophe. Nichts gilt mehr. Die Welt steht wach. Du, Ehudi, wirst dich allerdings auch noch auf das alte Elend können besinnen, dass wir Juden ständig untereinander müssen streiten. Zehn Lote, die Falken unter uns Pharisäern, die schaffen überstürzt auf einen gewaltsamen Aufstand hin. Ein Teil vom Volk lauft jedem selbsternannten Messias nach. Andere wartet passiv auf ihn. Ein weiterer Teil profitiert vom Geschäft mit den Römern und futtert sich um das himmlische Zeichen. Ich gehöre zu der gemäßigten Fraktion von der höheren Geistlichkeit. Wir wollen vorläufig keinen Krieg gegen das übermächtiger Ruhm. Mir strebet so lang ein Modus vivendi a, bis der Messias denn auch wirklich dasteht. Drum wünd mir auch alle die Wanderprediger, Exorzisten und Kurpfuscher, wo sich als Messiasen aufspielet, go inspiziere. Alpott wieder prediget so eine, gleich häms Reich Gottes. Das Iman möcht auch einen Beitrag geben und zeigen, dass er im Bild ist, über was da gegangen ist. Einer von diesen Teufelsaustreiber ist doch der Thaddäus gsi. Er ist übrigens auch am Kreuz gestorben, wie mein Bruder. Er hat schien das grosse Wunder da. Das Volk strömte mit Scharen zu. Allerdings findet Esra, es brauche keine Ergänzungen zu seinem Bericht. Drum sagt er, der Thaddäus ist allweg auch so ein Betrüger gsi. Der Weg wird Unruhe im Volk Israel bloß noch weiter aufgereizt. Der Prokurator, ein Cuspius Fadus, wird nervös, überlegt sich nicht, wie Licht zu einer Panik kommt. Nein, er lässt bewaffnete Zenturien auf die Leute los. Ein Haufen Frauen und Kind wollen flüchten. Viele kehren im Trubel, werden verdruckt oder vertrampelt oder sonst verletzt. Rom verhaftet der Thaddäus. Wie du sagst, stirbt er als Aufwiegler am Kreuz. Das ist im vierten Jahr vom Kaiser Claudius gsi. Ich muss noch staunen, schüttete Ehud in den Kopf. Allwegen Nachahmer von meinem Meister Jesai. Aber erzähl nur weiter, das interessiert mich jetzt doch. Jetzt kommt Esra auf sein Hauptthema. Er wird nahtisnah lüter und in Eifer. Schon viel früher aber, im 12. Jahr vom Tiberius, treibt's Rom auf die Spitze. Der Statthalter Pilatus nämlich richtet zu Jerusalem ein Kaisertempel ein. Ein Kaisertempel! Der Kaiser wird sich verehren lassen wie ein Gott. So ein Frevel! Wann ist unser andere Götter verbietet? Verachtig lässt Esras weite Bart zittern. Rom geht's natürlich ums Geld. In dem Kaiserkult erwartet's namhafte Gabe in die Kasse. Tiberius seine Legionen, die unterdrücken ja schier die Völker von der ganzen Welt. Die Legionen kosten eben das Heidegeld. Das reizt eures Volk in eine unerhörte Wut. Zelote und ein gewaltiger Zulauf. Natürlich Zelote. Und die schaffet auf ein Putsch hin. Der Priester muss Luft holen und drauf redet er ruhiger. Wir aber vom gemässigten Klerus sind Gefahr. Wir kennen die römische Übermacht. Wir bremsen und vermitteln und machen es unbeliebt. Ein Weg bleibt eine gereizte Stimmung, wie ein Haufen dürres Heu, wo sie jeden Moment kann entzünden und auflodern. Der Ehudi mag sich besinnen, dass er Dona mit seinem Lehrer z Galiläa umgezogen ist. Da haben doch Schriftgelehrte der Jissei willen ihm ne Lime mit der Frage, ob man soll die Steuern zahlen. Er aber weist elegant auf dem Kaiser seinen Kopf auf der Münze und sagt, man soll dem Kaiser geben, was selbem gehöre, und dem Gott, was Gottes sei. Die widerwärtige Erinnerung gibt dem Esra einen Stich ins Herz. Er und seine Kollegen haben sich in einer ernsten Frage zum Gespött gemacht erlebt. Er gibt sich Mühe, um seinen Ärger nicht allzu deutlich merken zu lassen. Die Antwort haben wir nicht mögen verputzen. Mit seinem Ausweichen hat der Wanderprediger die Lacher auf seiner Seite. Dabei wollen wir doch einen Protest auslösen gegen die ungerechten römischen Steuern. Ich meine, einen gewaltlosen Protest im Rahmen vom gesetzlich erlaubten, aber ein deutlicher Protest. Es ist halt eine Strubelzeit gsi, macht der Esra und fährt weiter. Ja, der Klapf ist noch nicht grad gekommen. Der Tiberius stirbt, dann wird noch ein Stiefeli Kaiser und schon 4 Jahre später bringt der zu Rom um und ein Claudius kommt an Macht. Wie gesagt, hat sie Rom schon gefürchtig verhasst gemacht. Aber im Jahr 11 vom Regime Claudius geht erst recht eine Empörung durch ganz Israel. Ein römischer Legionär leistet sich der Gipfel von der Frechheit. Ich trau mich gar nicht zu sagen, was so eine gottlästerliche Beleidigung für alle Töchter von Israel. Eine Schandtat, won auch mir vom höchsten Klerus unmöglich könnt unser Volk beschwichtigen. Das Unglück kommt und die Rache von Rom fordert 20.000 Tote. und bald wird der Zelotenführer Eleazar verhaftet. Kein Wunder, dass von da an eine Terrorgruppe, Sikarier, ständig Anschläge verübt und brutale Strafe von den Römern rausgezögelt. Jedenfalls zum Volk aufhetzen. Und wie wenn nicht schon genug heute wäre, geht der Decius Florus, römischer Statthalter seines Zeichens, und fordert nebst allen ungerechten, mörderischen Stüren na ein Teil vom Tempelschatz Jerusalem, vom heiligen Tempelschatz. Der Decius hätt ja können denken, dass es zum Klapf kommt. Soweit Kapitel 2 von Jissai ben Yusuf. Später geht's mit dem zweiten Teil von Kapitel 2 weiter.